Als ich 11 oder 12 Jahre alt war, da musste ich öfters aufs Feld, wenn der Vater den Acker ackerte. Ich musste mit der Peitsche in der Hand hinter den Kühen gehen und sie antreiben. Eines Tages wollte ich auch einmal eine Furche ackern. Der Vater war einverstanden und meint lächelnd: Gib acht, dass die Furche gerade wird und du keinen Reu machst. Dieser Reu ist ein Waldorfer Ausdruck und meint, dass wir keine ungeackerten Reste lassen, also Nester lassen. Ich nahm den Pflug in meine kleinen Hände und fuhr los. Ich hörte den Vater öfters lachen und schaute alle paar Meter rückwärts oder links und rechts. Da sagt der Vater: Du musst geradeaus gucken. Du musst auf deine Furche achten. Als ich oben war, da lag eine Zickzacklinie hinter mir. Neben der geraden Furche des Vaters. Beschämt gab ich meinen Pflug wieder ab an den Vater. Als wir nach Hause kamen, macht mich der Vater aufmerksam auf einen Wandspruch, der in unserem Wohnzimmer hing und den ich oft gelesen habe. Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Lukas Kapitel 9, Vers 62. Da sagt der Herr Jesus den drei Jesus-Nachfolgern: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor. Dann sagt der Herr Jesus dieses Wort: Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Der Vater sagt mir dann: Ich habe immer gesehen, wie du rückwärts geguckt hast, oder rechts oder links. Und nun deine Furche. Ich habe in meinem Christenlauf dann später gemerkt, dass das gar nicht einfach ist. Das Ziel im Auge behalten ist gar nicht einfach. Es gibt zuweilen Dinge, Gedanken, Worte, Probleme, die lenken uns ab von dem Ziel. In der Geschichte der Ruth, die wir gelesen haben, da lernen wir eigene Wege oder Gottes Wege. Und deshalb heißt unsere Überschrift über diese Stunde: Der richtige Weg. Und jetzt müssen wir lernbereit sein für diese Stunde. Ich möchte drei Hauptgedanken sagen. Die große Ratlosigkeit ist mein erster Abschnitt. Das zweite: Es bedarf einer klaren Entscheidung. Und das dritte: Gottes Weg ist oft nicht sichtbar und deshalb ist es ein Glaubensweg. Also zum ersten Abschnitt: die große Ratlosigkeit der Schwergeprüften. Drei Witwen wandern über die Grenzen zwischen dem Moabiterland und Israel. Naomi, Orpa und Ruth. Alle drei ohne Heimat. Witwen im Morgenland waren heimatlos, waren auf Angehörige angewiesen. Naomi war Jüdin, heimatlos und fremd im Moabiterland. Sie zieht es heim nach Bethlehem. Orpa und Ruth, zwei junge Frauen aus dem heidnischen Moab. Wir tun hier einen Blick hinein, was die Naomi bewegte. Was sollen die beiden jungen Frauen in Juda? Sie können nie Männer bekommen. Sie können nie heimisch werden in Juda. Da gehen der Naomi alle Wege aus. Naomi. Zwei kleine Züge verraten etwas von dem, was in ihr vorgeht. Der Schmerz von den Gräbern ihres Mannes und den Söhnen fortmissen. Ich bin ohne Familie. Auch in der Heimat erwartet mich nur das Grab. Und da in zarter Liebe denkt sie an ihre beiden Schwiegertöchter, die noch so jung sind, die mit ihr ziehen. Und wie zart sagt sie es ihnen in Vers 8. Nur in Moab kennt ihr noch eine Ehe bekommen, in Israel nicht. Nur in meinem Hause könntet ihr eine Heimat bekommen, sonst nimmt euch niemand auf. Und bei mir ist das unmöglich. Ich weiß noch keine Heimat. Das ist die schmerzliche Wirklichkeit. Wie mag die Naomi geseufzt haben? Herr, wo ist denn dein Weg? Herr, mir gehen ja alle Wege aus. Da wurde ich erinnert an Jesaja 63, Vers 19. Wollen wir das mal aufschlagen. Jesaja 63, Vers 19. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschest und die nicht nach deinem Namen genannt sind. Ausweglos dahingegeben. Darf ich hier etwas einlegen? Freunde, gibt es nicht auch bei uns solche Zeiten, wo uns alle Wege ausgehen, wo wir einfach den Schritt für morgen nicht sehen? Wo wir von Ratlosigkeit überfallen werden, vielleicht auch innerlich, in unserem Glaubensleben nicht mehr weiter wissen. Da war ein Bruder in einer inneren Dürre. Es gingen ihm alle Wege aus, dass er sagen musste, der Heiland hat mich jetzt einfach auf die Seite gestellt. Er las noch seine Bibel und las sie doch nicht. Sie sprach ihn gar nicht mehr an. Er betete noch, aber das Gebet wurde nicht abgenommen. Er seufzt innerlich. Ach, dass ich hören dürfte, was der Herr redet. Freunde, kennen wir solche Zeiten auch in unserem inneren Leben? Dann las dieser Bruder Psalm 24, Vers 3 und 4. Wer wird auf des Herrn Berg gehen? Und wer wird stehen an heiliger Stätte? Der unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Das Wort traf diesen Bruder innerlich. Und was geschah? Das Wort drang in sein Herz und zeigte ihm, was sich alles bei ihm angesammelt hatte. An Widergöttlichem. Der Herr muss uns immer wieder zeigen, was sich bei uns angesammelt hat an Widergöttlichem. Da kam dieser Bruder zurecht durch Buße, neue Hingabe. Ratlosigkeit bringt inneren Segen. Achte darauf. Dreimal bittet Naimi, kehret um in euer Land, zum Haus eurer Mutter. Die beiden weinen haltlos. Sie küsst sie zum Abschied. Unter Tränen geloben sie dann, Vers 10, wir wollen mit dir gehen. Naimi, was wollt ihr bei mir? Ich kann euch nichts mehr bieten, gar nichts. Ich bin alt. Ratlosigkeit verlangt Entscheidung. Damit komme ich zu meinem zweiten Abschnitt. Es bedarf einer klaren Entscheidung. Orpa überdenkt die Situation. Sie schaut zurück. Unter Tränen umarmt sie ihre Schwiegermutter und geht zurück. Die Entscheidung war bei Orpa gefallen. Niemals hört man mehr etwas von dieser Orpa. Vers 10 sprach sie noch, wir wollen mit dir gehen. Und nun? Der Blick rückwärts nach Moab. Ruth, auch bei ihr ist die Entscheidung gefallen. Als Naemi sich nötigt, auch umzukehren, ihrer Schwägerin nach. Da kommt ein ganz entscheidendes Bekenntnis. Ruth sagt zu ihrer Schwiegermutter, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehre. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth hat alle Argumente ihrer Schwiegermutter gehört. Sie hat das Verhalten der Orpas gesehen. Aber das alles hat ihre Entscheidung nicht mehr beeinflussen können. Aber vom Verstand her betrachtet, handelt sie gar nicht logisch. Die Ruth nicht vernünftig, nicht einsichtig. Ihr Verhalten ist nicht einsichtig. Es widerspricht allen nüchternen Überlegungen. Ich habe mich gefragt, was ist denn das Motiv, was sie so handeln lässt, die Ruth? Nicht die Überlegung, was? Wisst ihr, was war? Liebe. Sie handelt in der Liebe, nicht in der Vernunft. Das allein bestimmende Handeln, Liebe. Und zwar ist es die Liebe, die nicht fragt, was bringt es mir, sondern was sie durch ihr Verhalten anderen tut. Merken wir den Unterschied zwischen Liebe? Eine Liebe, die sagt, was hilft es mir selber? Und nicht, was hilft es dem anderen, ihr Eheleute? Ich möchte euch einmal darauf aufmerksam machen. Wenn in einer Ehe ein Ich-Mensch ist, ein Ehegatte, der ein Ich-Mensch ist, dann wird die Ehe schwer. Ich? Was nützt das mir? Nicht, was hilft es dem Menschen, der neben mir geht? Ihr bisher wortloses Verhalten, der Ruth, wird nun durch ein liebevolles Bekenntnis ergänzt. Rede mir nicht mehr ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehre. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. An diesem großen, wunderbaren Bekenntnis sehen wir die Treue. Die Treue ist nicht ein wenig Begeisterung. Die Treue ist nicht ein rasch emporsprießendes, sondern Treue ist langsam wachsende Pflanze. Sie hat eine Vorgeschichte, die Treue. Eine innige, zärtliche Liebe spricht aus den Worten. Eine Liebe, die den rechten Grund hat. Sie liebt Naemi, weil sie Glauben an Gott von ihr gelernt hat. Ihr ist in der schweren Lebensführung klar geworden, Naemi hat einen lebendigen Gott, der ihr Stab und Stütze ist im Leid. Und diesen Herrn und Gott möchte Ruth auch haben. Ihren Gott. Dein Gott ist mein Gott. Aha. In die ganze Ratlosigkeit hinein. Solch ein wunderbares Zeugnis. So eine klare Entscheidung. Merken wir, was in den Situationen, wo uns alle Wege ausgehen, geboren werden kann. Merken wir das? Eine ganz klare, feste Liebesentscheidung. Die volle Bedeutung und Tiefe gewinnt dieses Wort erst für uns Christen, wenn wir es zu unserem Herrn sagen. Herr, rede mir nicht ein, dass ich dich, Herr, verlasse und von dir umkehre. Verglich die Aussichten, die ihrer in Bethlehem oder Moabit wartete. Sie legt die Hand an den Pflug und sieht zurück. Entscheidung. Und geht weg. War Ruth fest entschlossen, den Weg mit Naemi zu gehen? Es war der Weg mit Gott. Darum der richtige Weg, der Weg, der zum Ziel führt. Und das ist auch ein Wort für uns. Wir wissen auch den Weg nicht wie Ruth. In manchen Situationen wissen wir einfach den Weg nicht. Wir könnten den Weg verfehlen, wenn wir uns selber führen. Ich wurde einmal gefragt, weißt du denn immer den Weg? Den rechten Weg, den richtigen Weg. Und da musste ich sagen, ich habe lernen müssen, zu warten, bis mein Weg klar wurde. Wir müssen einen Führer haben, dem wir uns allen vertrauen und warten können. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleib ich auch. So ist dieses Wort ein Glaubenswort, ein Gelübde für uns Christen geworden. Der richtige Weg. Bei unserer Konfirmation, da sprachen wir, Herr Jesu, dir leb ich, dir leid ich, dir sterb ich, dein bin ich tot und lebendig. Haben wir das wahr gemacht dann? Treue, wo du hingehst, ein Gelübde für uns Christen, der richtige Weg. Er selbst hat gesagt, ich bin der Weg. Die sich ihn zum Führer wählen, werden nie das Ziel verfehlen. Freunde, es ist kein hartes Müssen. Es ist ein wunderbares Dürfen. Dürfen. Darum lege deine Hand freiwillig, vertrauensvoll in seine Hand. Wo du hingehst, will ich auch. Für Ruth gehörte ein ernster Entschluss dazu, zu sagen, dein Volk ist mein Volk. Sie gab ihre Volkszugehörigkeit auf. Sie gab Moabit auf. Die Juden schauten auf die Heiden mit einer gewissen Verachtung herab. Und diesem Volk will sie sich anschließen. Das war für sie wohl nicht leicht. Darum war die Ruth zunächst so wortlos, so karg. Aber dennoch bricht sie die Brücken hinter sich ab und spricht entschlossen, dein Volk ist mein Volk. Es kostet auch heute bei uns Menschen einen festen Entschluss, allem abzusagen und die Gemeinschaft des Volkes Gottes zu suchen. Modersohn erzählt von einem Mann, der wollte ein ernster Christ sein. Aber er ging jeden Abend ins Wirtshaus an den Stammtisch. Er trank nicht viel, ihm ging es mehr um die Unterhaltung. Modersohn fragte den Mann einmal in der Seelsorge: Meinen Sie, dass Jesus mitgeht an den Stammtisch? Oder wartet Jesus draußen, so lang, bis sie wieder herauskommen? Meinen Sie, dass Jesus die Führung ihres Lebens übernimmt, wo sie jeden Tag 2 oder 3 Stunden lang ihn stehen lassen draußen? Lassen Sie dem Herrn, sagen Sie dem Herrn, ich will eben auch noch meinen Weg gehen, aber ich bin dann auch wieder da. Da ging diesem Mann mit einem Mal auf, so kann das nicht aussehen. Dein Volk ist mein Volk, wo du hingehst, da will ich auch hin. Es kostet auch heute noch einen ganz festen Entschluss, zu Jesus zu sprechen, dein Volk ist mein Volk. Denn das Volk des Herrn ist eine kleine Herde, ein verachtetes Häuflein. Die Welt zuckt die Achseln und schüttelt den Kopf über die Anhänger Jesu Christi. Geringe, kleine Leute mit komischen Ansichten. So sagt die Welt. Kleine Leute, aber. Wenn es auch ein verachtetes Volk ist, das Volk Gottes, aber es ist Gottes Volk. Für uns ist es das Volk, das Jesus Christ zum König hat. Ruth hatte eine Liebe, eine herzliche Liebe. Dein Volk ist mein Volk, darum ist es das Bekenntnis der Kinder Gottes bis auf diesen Tag, die es gewagt haben, diesen Entschluss zu fassen, auf die Seite des Gottesvolkes zu treten, es zu deinem Volk zu machen. Haben wir das schon bedacht, Freunde? Zählen wir uns denn zu einem Gottesvolk? Oder nicht? Wie stehst du zu dem Volk des Herrn? Zinzendorf sagte einmal einem Offizier, der zum Glauben kam, wo er sich denn jetzt angeschlossen habe. Ach, er kennt seines Glaubens selber Leben, sagt der Offizier. Das sagt Zinzendorf, ich konstatiere kein Christentum ohne die Gemeinschaft und Bruderschaft der Gläubigen. So? Ja, sagst du, ich werde sicher auf die Seite des Volkes Gottes treten, aber ich sehe so viel darunter. Und dann kommen die alten Redensarten auch nicht besser als andere. Und so bene nur lang wie dir. Ich will das nicht abstreiten, dass das Volk Gottes keine Fehlerlosen sind. Aber der Herr Jesus weiß das auch. Was steht in Hebräer 2, Vers 11? Hebräer 2, Vers 11. Hebräerbrief ganz hinter. Wir wollen uns Zeit lassen zum Aufschlagen, Hebräer. 2, Vers 11. Er schämte sich nicht, sie Brüder zu nennen. Und du schämst dich? Ruth sah bei Naomi, dass sie einen lebendigen Gott hatte, der sich ganz persönlich um sie kümmerte. Nach diesem Gott sehnt sich die Ruth auch. Mein Gott, mein Volk. Es ist einfach eine Freude, die Gottesmänner der Heiligen Schrift zu betrachten, wie sie Wert legten auf dieses besitzergreifende Fürwort, mein. Da lesen wir von diesen Gottesmännern, mein Hirte, mein Fels, meine Burg, mein Psalm, mein Lied. Das ist der richtige Weg. Wer sein Eigenleben festhalten will, wird nie den rechten Weg erkennen. Er wird nie in den Genuss des Glaubenslebens kommen. Naemi sagte auf diesen festen Entschluss der Ruth nichts mehr. Da lesen wir Vers 18. Sie ließ ab, davon zu reden. Jetzt sagt die Naemi nichts mehr. Nach dem Schwur der Ruth, Vers 17, der Herr tue mir dies und das, der Tod muss dich und mich scheiden. Jetzt sagt Naemi nichts mehr. Sie hat gehört, der Entschluss steht unerschütterlich. Da wurde ich an das Wort erinnert, sei getreu bis in den Tod. Gell, so heißt es doch. Wie lang? Bis in den Tod. Das sagt Ruth hier auch. Bis der Tod dich und mich scheiden. Wenn ein Christ das zu seinem Herrn sagt, Herr, bis in den Tod will ich treu sein, ist das wunderbar. Ein großes Bekenntnis. Deshalb kann Paulus in Römer 8 sagen, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten mag uns scheiden von der Liebe Gottes. Und also gingen die beiden miteinander. Vers 19. Gottes Weg ist oft nicht sichtbar. Das ist mein Schluss. Es geht um einen Glaubensweg. Wenn wir die letzten Verse unseres Textes lesen, dann packt uns noch die Frage, Herr, führst du denn deine Kinder so Niedrigkeitswege? Ja, sie kommen in Bethlehem an, aber wie? Ein Stadtgespräch geht herum. Ist das die Naemi, die mit Mann und Söhnen ausgewandert ist? Und jetzt? Da bricht's aus ihr heraus. Ihr müsst mich nicht Naemi nennen. Nein, heißt mich Bitterkeit, Mara. Denn der Allmächtige hat mich sehr betrübt. Völlig einsam, arm, gedemütigt hat mich der Allmächtige. Betrübt hat mich der Herr. Und arm hat mich Gott heimgeschickt. Und Gräber habe ich zurückgelassen. Und ausgezogen bin ich voll und reich. Und dann ein schmerzlicher Blick auf ihre junge Ruth in Witwenkleidern. Freund, ich höre jetzt auf, denn wir wissen mehr. Über diesem sichtbaren Niedrigkeitsweg steht ein großer Herrlichkeitsweg, unsichtbar für uns Menschen. Der Niedrigkeitsweg ist sichtbar. Der Herrlichkeitsweg ist unsichtbar. In diese Geschichte der Familie Naemi legt Gott seine Gottesgeschichte hinein. Wie in ein Strombett. Der Plan Gottes steht fest, dass Ruth eine der Stammmütter Jesu Christi wird. Ruth, eine heidnische Moabitin, hat Gott ausersehen und zubereitet zu einer Stammmutter Jesu. Gott, der Allmächtige, braucht Menschen, um seinen Plan durchzuführen. Naemi ist Handlangerin Gottes und weiß es nicht. Die Ruth-Geschichte ist ein Beispiel, wie tief sich Gott erniedrigen kann, dass er der Heiland und Erlöser werden kann. Er erniedrigte sich selbst. Ja, Gott führt wunderbar. Wenn der Mensch nicht rebelliert im Ungehorsam, es ist wie ein Fenster in den Plan Gottes hinein, so führst du doch recht selig, Herr, die Deinen. Ja, selig, wenn auch meist verwunderlich. Lasst uns beten. Herr, lieber himmlischer Vater, so sind Deine Wege. So wunderbar, so herrlich, Herrlichkeitswege. Und für uns sind's oft so Niedrigkeitswege. Und dann sehen wir nicht, dass Du einen Plan hast. Herr, gib uns immer wieder auch den Glaubensblick, dass wir wie durch ein Fenster sehen können. Deine Absichten sind Liebesabsichten. Lehre uns das erkennen und sehen. Wir danken dir, du tust es. Amen.